wünsche euch allen einen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid und in Gemeinschaft kommt und auch unter Gottes Wort wir uns hier versammeln dürfen. Und das ist das Entscheidende, dass Jesus zu uns redet und uns begegnet. Und das will er. Und bevor wir das tun, wollte ich noch gerne zwei Ansagen machen, die jetzt so nächste Woche anstehen schon. Das eine ist, Summer in the City beginnt wieder nächste Woche. Sonntag wird hier ein Aussendungsgottesdienst sein. Das haben wir jetzt noch nicht angesagt, aber deswegen mache ich es jetzt. Und da sind, glaube ich, soweit ich Daniela letztens gesprochen habe, circa 40 Anmeldungen. Bin ich da noch richtig? Ja, 40 Anmeldungen. Das wird also Sonntag mit einem Aussendungsgottesdienst hier beginnen in unserer Gemeinde. Und Reinhard hat mir gerade noch gesagt, da wird es auch ein Essen geben für alle. Richtig, ja? Gut, ein Essen für alle. Also kommt und da wird dann das Team vorgestellt für die Woche. Da wird dann von Sonntag bis Freitag wieder in der Drogenszene vermehrt unterwegs sein, ein Team oder Teams, auch nicht nur in Hannover, sondern auch in verschiedenen Städten. Normalerweise wäre ich jetzt auch immer dabei, aber dieses Jahr bin ich, und das wäre jetzt der zweite Teil, auf einem Einsatz. Ich werde schon am Samstag losfahren nach Rügen und nicht dort Urlaub zu machen, sondern einen Missionseinsatz zu machen für 8 Tage. Und dort werden wir mit jungen Leuten arbeiten in Sassnitz, in einem, das nennt sich Jumpers, die Arbeit, also Jugend mit Perspektive. Das ist ein christlich geführtes Werk, das besonders mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Und dort werde ich, so Gott will, mit einem kleinen Team für eine Woche oder 8 Tage einen Einsatz machen. Da könnt ihr auch gerne für beten und ich denke auch für Summer in the City. Tjad Jakobs wird dort die Bibelandachten halten, ist ja für viele von uns auch bekannt, war ja auch schon bei uns öfter hier und hat gepredigt. Und betet einfach für die Zeit, es ist immer auch gerade für Regina, könnt ihr beten, die braucht besonders viel Gnade, glaube ich, in der Woche, aber auch alle anderen Teilnehmer. Das ist auch immer angefochten, mit vielen Herausforderungen in der Drogenszene unterwegs zu sein, und betet dafür. Ich denke, das Gebet macht den Unterschied. Und deswegen tun wir gut als Gemeinde auch das mitzutragen und auch dabei im Gebet, und wen der ein oder andere führt, dann auch dabei zu sein, aktiv. Vielleicht soweit. Lass uns das Wort Gottes aufschlagen. Wir sind im Johannesevangelium immer noch. Also wir sind ja seit 4,5 Jahren im Johannesevangelium, für die, die jetzt nicht so lange schon dabei sind. Aber es ist schon eine ganz schöne Zeit und wir sind mittlerweile in Kapitel 14 angekommen. Und ihr könnt das gerne aufschlagen. Wir wollen heute den Text lesen aus Johannes 14, Abvers 15 bis 26. Das wird unser Text sein, den wir betrachten wollen. Und bevor wir das lesen, oder bevor ich den Text lese, noch mal kurz eine Einführung. Damit ist ja schon wieder ein paar Wochen her, wo ich das letzte Mal über Kapitel 14, 1 bis 14 gepredigt habe. Worum geht's? Was ist das Anliegen des Johannesevangeliums? Es will uns zwei wichtige Wahrheiten vermitteln. Das eine ist, wer Jesus ist, ihn zu erkennen, das ist Gnade, das gilt es zu entdecken, wer er ist. Und wenn man das erkennt und sein Vertrauen in diesen Jesus schenkt, der bekommt neues Leben. Das ist eigentlich die ganze Botschaft des Johannesevangeliums, aber es ist eigentlich auch die ganze Botschaft der Bibel. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung geht es um Jesus als den Retter, der gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10. Das ist die Botschaft, aber das Johannesevangelium hat auch verschiedene Schwerpunkte noch innerhalb dieses Evangeliums. Die ersten 12 Kapitel, haben wir festgestellt, beschreibt das Leben des Herrn Jesus die ersten 3 Jahre seines Dienstes. Also 3 Jahre hat Jesus öffentlich gedient, und die werden uns beschrieben in Kapitel 1 bis Kapitel 12. Das haben wir schon abgearbeitet. Jetzt sind wir in Kapitel 13, haben wir gestartet. Und da führt es uns zu einer ganz besonderen Situation. Welche war das? Weiß das jemand noch? Ab Kapitel 13 bis Kapitel 17. Wo befindet sich der Herr Jesus da? Was ist gerade die Lage? Welcher Kontext sind diese Kapitel geschrieben? Das ist sehr wichtig. Deswegen frage ich das. Weiß das jemand noch? Ja, mit seinen Jüngern im Obergemach, das Passafest, das letzte Mal, wo Jesus mit seinen Jüngern ein Fest feiert, das Passafest feiert, aber es ist auch die letzten Stunden seines Lebens vor dem Kreuz. Es ist Donnerstagabend, wenn man so will, und Freitag wird Jesus am Kreuz hängen. Und diese Zeit, die verbringt Jesus besonders mit seinen Jüngern. 12 an der Zahl. Und wir haben festgestellt, dass von Kapitel 12 am Ende zu Kapitel 13 die Jünger ein sehr interessantes Thema bewegte, nämlich welches? Wer ist der Größte unter uns? Das war das Thema, was sie bewegten. Und Jesus in Kapitel 13 zeigt, was es heißt, groß zu sein. Denn er wäscht die Füße seiner Jünger und sagt, wer groß sein will, der soll euer Diener sein. Und Jesus lebte ihnen das vor. Er hat gesagt, ihr nennt mich Meister und Herr und ihr sagt recht, das bin ich auch. Aber seht, was der Meister und Lehrer tut. Gott, und ich habe es so vor mir, Gott, der Schöpfer, wäscht den Jüngern oder seinen Geschöpfen die Füße. So herrlich, so wunderbar ist unser Herr. Er kam nicht, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das ist das Wesen des Herrn Jesus. Und er sagt, so wie ich das euch getan habe, so sollt ihr einander die Füße waschen. Nicht die Köpfe, sondern die Füße. In Demut miteinander umgehen, einander, den anderen höher achten als sich selbst. Das ist echt menschlich gesprochen eigentlich unmöglich. Wir schaffen es nur aus der Kraft Gottes. Das ist das Entscheidende in Kapitel 13. Also Jesus lebt ihnen das vor, er wäscht ihnen die Füße und bereitet sie davor. Und im ersten Vers von Kapitel 13 sagt er, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Das ist auch ganz wichtig zu sehen. Hier zeigt Jesus seine Liebe, insbesondere seinen Jüngern. Und wenn wir sagen, insbesondere seinen Jüngern, dann heißt das nicht nur, dass er hier speziell natürlich seine Jünger liebt, aber er liebt auch dich und mich ganz besonders. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du in Beziehung mit Gott lebst, dann hat Gott eine ganz besondere Liebe für dich. Das werden wir auch heute in unserem Text sehen. Die geht über das Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an den Glauben nicht verloren werden. Gott liebt alle Menschen. Oder dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, Römer 5, Vers 8. Auch das ist eine besondere Liebe. Aber diese Liebe, die hier beschrieben wird, gilt besonders seinen Kindern. Menschen, die Rettung erfahren haben, die in einer lebendigen Beziehung mit Jesus leben. Denen zeigt Jesus hier seine ganze Liebe. Und das ist nicht nur für die Jünger damals so, sondern es ist auch für uns heute so. Denn in Johannes 17, dem hohen priesterlichen Gebet, da betet Jesus für seine Jünger, dass das, was er ihnen von Kapitel 13 bis Kapitel 16 erklärt hat, Realität wird. Dafür betet Jesus, betet er nicht nur für seine Jünger, sondern auch für dich und mich. Und deswegen ist der Text so immens wichtig, dass wir ihn verstehen, dass wir nicht nur verstandesmäßig die Dinge sehen, sondern dass es in unser Herz dringt. Weil am Ende des Tages brauchen wir im Herzen Veränderung. Und Christsein ist eine Herzenssache. Und deswegen ist es so wichtig. Und deswegen verbringen wir viel Zeit in diesen Kapiteln. Und ich möchte heute mit euch, wie gesagt, den Text lesen. In Johannes 14, ab Vers 15 bis 26. Lasst uns den Text lesen und gut zuhören. Liebt ihr mich, sagt Jesus, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Iskariot, zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, das ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hatte. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Soweit der Text. Ich möchte nochmal kurz betonen, weil es wichtig ist. Die Jünger waren verzweifelt, sie waren erschrocken. Sie fürchteten sich auf das, was jetzt passiert. Darauf geht Jesus ein. Und der Schwerpunkt, warum Jesus jetzt hier so viel Zeit mit seinen Jüngern verbringt, er versucht sie zu ermutigen, zu stärken, die richtige Perspektive ihnen zu geben, damit sie den Sinn und auch das, was jetzt das größte Werk sein wird, was je auf der Welt passiert ist, dass Jesus sein Leben lässt für eine verlorene Welt, dass sie das richtig verstehen. Und wir leben ja auch, und wir haben es gehört in Vers Kapitel 14, öfter kommt eigentlich in den Texten vor, euer Herz erschrecke nicht, Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht, sie waren erschrocken. Jesus sagt, ich gehe. Und sie wussten nicht, was jetzt kommt. Sie haben es nicht verstanden, bis zuletzt nicht. Aber Jesus bereitet sie vor. Und er gibt ihnen ganz wichtige Wahrheiten mit ins Herz, in ihr Leben, damit es ihnen hilft, zu vertrauen, dran zu bleiben, daraus zu reifen, zu wachsen und den Auftrag, den Jesus dann am Ende für ihr Leben vorbereitet hat, auch wahrzunehmen. Und wir haben das so beschrieben, oder ich habe so beschrieben, in Kapitel 14 geht es um das Warum. Warum soll unser Herz nicht erschrecken? Da geht es um das Thema Glaube, Liebe, Hoffnung, Frieden. Das finden wir alles in Kapitel 14. In Kapitel 15 finden wir, wozu? Wozu sollen wir uns nicht erschrecken? Warum? Wenn ein Mensch erschrocken ist, dann ist er nicht fähig zu handeln. Dann ist er mit sich selbst beschäftigt. Aber Jesus hat einen Auftrag. Es ist kein guter Zustand, erschrocken zu sein oder sich zu fürchten. Und in Kapitel 15 wird uns beschrieben, wozu sollen wir, warum sollen wir nicht uns erschrecken und wozu? Damit wir Frucht bringen, Frucht, die bleibt. Der Weinstock und die Rebe. So ihr in mir bleibt und ich in euch, so werdet ihr viel Frucht bringen. Frucht, die bleibt. Ein Mensch, der Vertrauen hat in Jesus, der ist fähig, in diesem Weinstock zu bleiben und Frucht zu bringen. Und Kapitel 16 wird uns beschrieben, wodurch sind wir fähig, Frucht zu bringen. Nicht indem wir uns anstrengen, indem wir versuchen, Leistung zu bringen, Gott zu beeindrucken, sondern indem wir die Kraft Gottes, den Heiligen Geist, durch uns wirken lassen. Er ist die treibende Kraft, nicht wir. Denn ohne ihn können wir was? Nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Ohne ihn können wir nichts tun. Punkt. Und deswegen sagt der Herr Jesus, ich lasse euch nicht allein. Es ist gut, dass ich gehe. Wenn ich gehe, dann kommt der Beistand, der Tröster, der Helfer. Und der wird bei euch sein und in euch sein. Auf ewig. Das soll euch Mut geben. Das soll euch Zuversicht geben. Das soll euch Frieden geben. Dass der Geist Gottes in uns wohnt, wenn du Kind Gottes bist. Und er durch uns das tut, was Gott ehrt. Ich sehe so viele freudige Gesichter. Ist das nicht herrlich? Christsein ist nicht schwer, Christsein ist unmöglich. Es wird möglich, wenn Gottes Kraft in uns wirkt und das hervorbringt, was er für gut und richtig hält. Anders geht's nicht. Und das nimmt auch den Druck weg. eigene Leistung, Anstrengung. Unser Ziel oder Auftrag ist es, in dieser Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Und aus dieser Gemeinschaft heraus sind wir fähig, anders zu leben als die Welt. Das ist das Geheimnis des Christenlebens. Abhängig von ihm zu sein. Und das führt uns heute zu unserem Text. Ein sehr herausfordernder Text. Und ich möchte euch eine Frage stellen. Und ich möchte, dass ihr diese Frage nicht laut, auch vielleicht noch nicht mal innerlich beantwortet. Warum? Weil man tendiert dazu, das relativ klar zu beantworten, ohne vielleicht genau zu wissen, was man eigentlich beantwortet. Also wir wollen uns diese Frage, die ich euch jetzt stelle, mal genauer anschauen. Denn der Text, den wir gelesen haben, geht um ein entscheidendes Thema. Ein Wort kommt sehr häufig vor. Welches ist das wohl? Gucken wir mal rein. Vers 15, Vers 21, Vers 23, Vers 24. Gebote, das ist immer, was wir zuerst sehen. Sehr interessant, kommen wir noch gleich drauf. Aber ist das wirklich das Thema? Was? Liebe. Liebst du mich? Und meine Frage heute Morgen an dich ist und an mich. Hast du mich lieb, sagt Jesus zu uns. Hast du mich lieb? Diese Frage kommt ein paar Kapitel später, das wissen wir alle, in Johannes 21, als Jesus sich mit Petrus beschäftigt. Und hier in unserem Text sagt Jesus das folgendermaßen, in Vers 15, liebt ihr mich? Liebt ihr mich? Das ist die Frage, die wir uns stellen wollen. Und wir wollen uns damit beschäftigen, was heißt das eigentlich? Oder was bedeutet das, wenn ich sage, ich liebe Jesus? Darum geht's. Das ist unser Thema heute Morgen. Es geht darum, die Frage richtig zu beantworten oder auch herauszufinden, was heißt es eigentlich, wenn wir sagen, dass wir Jesus lieb haben. Und warum stellt Jesus hier überhaupt am Anfang diese Frage? Es geht doch darum, dass Jesus seine Jünger ermutigen will. Ist das nicht ein bisschen herausfordernd? Ist das nicht ein bisschen schwierig zu beantworten? All das wollen wir uns ein bisschen näher verstehen lernen, was das heißt. Und etwas, was wir in dem Text auch grundsätzlich sehen, ist, dass diese Frage, die Jesus stellt, an Menschen gestellt ist, die eine persönliche Beziehung mit ihm haben schon. Es steht zweimal im Text, dass die Welt das nicht verstehen kann. 1. Korinther spricht davon, dass das Wort vom Kreuz, was ist der Welt? Torheit. Sie können es nicht verstehen, wie man einen jemanden lieben kann, den man nicht sieht oder nie getroffen hat oder sogar sein Leben für ihn riskiert, zu sterben für jemanden, wovon ich nur weiß, dass es im Wort Gottes steht und ich es persönlich erlebt habe. Das ist für Menschen, die ohne Jesus, ohne Gott unterwegs sind in dieser Welt, unverständlich, verrückt. Für uns, die wir in Beziehung mit Gott gekommen sind, und neues Leben bekommen, ist es das Natürlichste und Schönste der Welt, oder nicht? Das macht der Text hier auch sehr deutlich, dass die Welt oder der Mensch, der ohne Gott unterwegs ist, dieses Prinzip der Liebe zu Jesus oder zu jemandem, den wir nicht sehen, so extrem ausgeprägt ist, dass wir bereit sind, sogar unser Leben für ihn zu lassen, wenn es denn sein soll. Das macht der Text auch deutlich. Es geht also um die Liebe zu Jesus. Etwas, was die Welt nicht versteht. Ich lese nochmal die Verse. Vers 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Vers 21 heißt es, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das ist gewaltig. Vers 23 sagt der Jesus antwortet und sprach, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Der Vater und der Sohn wollen Wohnung nehmen in uns. Das ist gewaltig, oder? Und dann in Vers 24, Wer mich nicht liebt, also hier wird es negiert, also im negativen Sinn gesagt, wer mich nicht liebt, der befolgt auch meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Also wer Jesus ablehnt, lehnt auch Gott ab. Das macht die Bibel auch sehr klar. Du kannst nicht an Gott glauben ohne Jesus. Das geht nicht. Das geht nicht. Du kannst nur durch Jesus zu Gott kommen. Das ist der einzige Weg. Da steht's. Und das macht der Text uns auch sehr deutlich. Und ich möchte jetzt eine These, wisst ihr, was eine These ist?
Ja, ne?
Eine Behauptung, genau. Mache. Um euch so ein bisschen in das Thema hineinzuführen. Und wir wollen natürlich, wenn ich eine These oder eine Aussage oder eine Aussage mache, dann ist das erstmal meine Aussage. Die hat nicht sehr viel Autorität. Ja, also wenn ich euch das sage, könnt ihr alles wieder vergessen. Aber wir wollen sehen, ob das in der Bibel auch so zu finden ist. Und er selbst, Gott selbst, diese Aussage auch mit seinem Siegel oder mit seinem Stempel, wie auch immer, mit seiner Autorität untermauert. Und ich möchte mal diese These euch sagen. Und die heißt folgendermaßen. Christ zu sein ist nicht in erster Linie ein Befolgen von Geboten. Wir haben vorhin von Wolfgang, ne? Gebot, haben wir auch einen Text, ist auch legitim. Christ zu sein ist nicht in erster Linie ein Befolgen von Geboten, sondern den Herrn Jesus zu lieben mehr als alles andere auf der Welt. Das ist meine These, meine Behauptung. Soll ich es nochmal sagen? Ihr guckt alle so ein bisschen fragend, keine Ahnung. Oder zustimmend, ich kann das schlecht deuten an eurer Mimik. Christ zu sein, das ist meine These, Christ zu sein ist nicht in erster Linie ein Befolgen von Geboten. Wie viele Gebote gibt es in der Bibel? Weiß das jemand? 10. 613, das wäre präzise, ja? Also die 10 Gebote umfassen sozusagen, da passen viele andere Gebote hinein, aber 613 Gebote gibt es. Also eine ganze Menge. Ja? Also Christ zu sein ist nicht in erster Linie ein Befolgen von Geboten, sondern den Herrn Jesus zu lieben mehr als alles andere auf der Welt.
Amen.
Okay, da haben wir schon ein paar Zustimmungen, aber vielleicht habe ich noch nicht alle mitgenommen. Aber das ist hier erstmal nur eine Aussage, die ich mache. Jetzt ist die Frage, bringt die Bibel uns das auch nahe, diesen Gedanken? Ist das, was Jesus wirklich auf dem Herzen liegt, auch für seine Jünger und auch für uns? Und das wollen wir jetzt herausfinden. Und ich möchte erstmal Antworten geben aus dem Johannesevangelium beziehungsweise aus dem Johannesbrief. Eine Antwort, die das so ein bisschen untermauert, finde ich, ist Johannes 21. Ihr kennt den Kontext, Petrus sagt zu Jesus, alle werden dich verlassen, ich nicht. Auf mich kannst du dich verlassen. Und wisst ihr, wie Jesus darauf reagiert? Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Der hat gesessen. Und was passiert? Genau das. Petrus verleugnet Jesus, sagt, ich kenne diesen Mann nicht. Und dann, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, ist er am Ufer, die Jünger sind fischen, sie machen einen großen Fang, Jesus sitzt am Ufer, macht ein Feuer mit Fische und Brot und lädt sie ein, und sagt, und Petrus sieht, das ist der Herr. Was macht er? Er zieht sich an und springt ins Wasser. Logisch, ne? Machen wir alle so. Wir ziehen uns erstmal an, bevor wir ins Wasser springen. Aber so war der Petrus. Der war Feuer und Flamme für Jesus, aber manchmal ein bisschen übermotiviert, würde man sagen. Und dann schwimmt er ans Land und dann sieht er das Frühstück schon vorbereitet und dann sagt Jesus, gib noch ein paar Fische. Und als das geschehen ist, wendet er sich Petrus zu. Und wisst ihr, was eigentlich logisch wäre, was hätten wir vielleicht in der Situation zu Petrus gesagt? Habe ich dir nicht gesagt, du wirst mich verleugnen? So hätten wir vielleicht reagiert. Habe ich dir nicht gesagt, du bist ein Versager? Habe ich dir nicht vorher gesagt, ne, das wird passieren? Lesen wir aber nicht. Wie reagiert Jesus in dieser Situation, als er sich Petrus zuwendet? Er sagt zu ihm eine ganz entscheidende Frage. Hast du mich lieb? Warum macht Jesus das? Weil für Jesus ist die Beziehung erstmal viel vorrangiger als das, was passiert ist. Ist die Beziehung zu Jesus wiederhergestellt, dann lassen sich auch die Probleme lösen. Verstehen wir das Prinzip? Er fragt ihn dreimal, und das nicht aus purer Jux und Tollerei, sondern Petrus hat dreimal Jesus verleugnet. Und Jesus sagt dreimal nicht die gleiche Frage. Ich will jetzt nicht in den Urtext gehen, das wäre zu weit. Jesus geht runter in seinem Anspruch der Liebe. Es gibt verschiedene Begriffe für Liebe in der Bibel. Und das macht der Herr Jesus. Aber das Entscheidende in diesem Kontext, in dieser Situation ist, dass Jesus die Beziehung wiederherstellen will zu Petrus. Er stellt ihm diese Frage, hast du mich lieb? Und dann die Antwort ist, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und was sagt dann Jesus? Weide meine Lämmer oder meine Schafe. Was uns sagen will, ist, dass die Liebe zu Jesus der Motor ist für den Dienst für Jesus. Nicht umgekehrt. Sehr oft tappe ich mich selber, dass ich in Aktivismus verfalle. Wir kommen auch gleich darum, warum ist es so wichtig, dass die Liebe das ist, was uns treibt und nicht Verpflichtung, nicht das Gesetz, nicht die Gebote, die uns treiben, das Richtige zu tun, sondern die Liebe zu Jesus. Das wollen wir herausfinden. Warum ist das so wichtig? Also wir sehen in Johannes 21, ab Vers 15, Petrus und Johannes, Jesus stellt die Beziehung wieder her, die verloren gegangen. In Johannes 3, 19, das ist ein anderer Text. Der Kontext ist ein völlig anderer. Da sagt Johannes Folgendes. In Johannes 3, Vers 19. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Weil... Wie geht's weiter? Denn ihre Werke waren böse. Hier sehen wir das gleiche Prinzip, nur im negativen Sinne. Der Mensch hasst das Licht. Er liebt die Finsternis. Und weil er die Finsternis liebt, lebt er so wie in der Finsternis. Die Konsequenz ist, dass das, was er tut, böse ist. Die Motivation ist die Liebe zur Finsternis. Sie wollen nicht ans Licht. Und weil sie es nicht wollen, leben sie auch so. Das ist die Konsequenz. Versteht ihr, was ich meine? Oder ist das zu schwierig? Das, was das Herz des Menschen bewegt, dementsprechend lebt er auch. Lebt er ohne Gott, ohne Jesus, dann lebt er auch so. Und lebt nach seinem eigenen Gutdünken, was er für richtig hält. Also die Motivation, die Liebe ist das, was ihn treibt. In dem Fall das Böse zu tun. Gehen wir in 1. Johannesbrief, 1. Johannes Kapitel 2. Wir wollen im Ganzen die Bibel reden lassen. Ich will das gar nicht so viel kommentieren. In 1. Johannes 2, Vers 15 und folgende sagt Johannes Folgendes. Habt nicht lieb die Welt. Das spricht er jetzt zu Christen. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe Gottes, des Vaters, nicht in ihm. Verstehen wir das? Die schließen sich einander aus. Ich kann nicht die Welt lieben und gleichzeitig Gott lieben. Das geht nicht. Und hier werden wir herausgefordert. Was liebe ich? Wen liebe ich? Und was ich liebe, das bestimmt, wie ich lebe. Sollte es zumindest. Ja, also das gleiche Prinzip haben wir hier auch. In Matthäus 19, jetzt gehen wir mal ein bisschen in andere Textstellen. Matthäus 19, Vers 16, da wird die Geschichte beschrieben von dem reichen Jüngling, der zu Jesus kommt. Und er hat eine sehr interessante Frage. Welche hatte der? Wie komme ich in den Himmel? Ja. Wie komme ich in den Himmel? Und was sagt Jesus da zu ihm? Er listet ein paar Gebote auf, ne? Und wie war die Reaktion des reichen Jünglings? Das habe ich alles gehalten von Jugend an. Aber er spürte, irgendwas fehlt. Und dann, Jesus nimmt den Anspruch sozusagen des Evangeliums oder des Wortes Gottes so ein bisschen runter. Er geht auf sein Niveau sozusagen ein. Er hätte auch gleich anders sagen können. Aber er geht erstmal dahin und dann heißt es sogar, und Jesus liebte ihn, als er ihn sah. Und dann sagt er Folgendes, es fehlt dir eine Sache. Wenn du mir wirklich nachfolgen willst, wenn du wirklich ewiges Leben haben willst, dann soll er was tun? Er war reich. Er war reich. Und er sagt, geh und verkaufe alles und folge mir nach. Wo war seine Liebe? Am Geld, am Reichtum. Er liebte den Reichtum mehr als Jesus. Und dann die Reaktion des Herrn Jesus, er sagt, wie schwer wird es sein, für Reiche in das Himmelreich zu kommen. Aber das Prinzip ist, ja, er versuchte die Gebote Gottes zu halten, aber Jesus spricht den Kern der Sache an. Und er sagt, wenn du mir wirklich nachfolgen willst, dann gib alles auf und folge mir nach. Und dafür war er nicht bereit. Und das führte dazu, dass er was war? Er ging traurig davon. Auch hier sehen wir das gleiche Prinzip. 1. Korinther 13, das wird jetzt richtig heftig. 1. Korinther 13 kennen wir alle. Wo es um diese Agape-Liebe geht, diese hingebungsvolle Liebe, die Jesus in voller Herrlichkeit gelebt hat, da heißt es in Vers 1 bis 3, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tötendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetze. Wir wünschen, das könnten wir manchmal, ne? Das fehlt uns schon, diese Art von Glaube, der so groß ist wie ein Senfkorn. Sodass ich Berge, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Ah, das ist heftig. Und er geht weiter. Und wenn ich alle meine Habe auszahle und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nütze es mir nichts. Das ist heftig, oder? Du kannst alles aufgeben und wenn du es nicht aus Liebe zu Jesus tust, hat es keinen Wert. Das ist hart. Oh, das fordert einen heraus, oder nicht? Also mich zumindest. In Lukas Kapitel 10 haben wir jetzt im Bibelkreis im Bistro betrachtet, in Bezug auf Dämonen austreiben. Und in Lukas Kapitel 10 sagt Jesus etwas sehr Erstaunliches. Als die Jünger ausgesandt waren, 70 an der Zahl, und sie kehrten, in Vers 17 heißt es, und sie kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalten des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Da würden wir sagen, boah, was für eine Vollmacht. Und jetzt kommt die Reaktion, die Jesus seinen Jüngern oder diesen 70 sagt, in Vers 20. Doch nicht darüber freut euch. Man kann das nachvollziehen, ja, dass die sich gefreut haben. Dämonen fliehen, Kranke werden geheilt, Skorpione und ich kann alles machen und Gott, ja, mir passiert nichts. Aber was sagt Jesus? Wo legt er den Schwerpunkt? Und das ist entscheidend. Und da sagt er doch nicht, darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Darüber sollen sie sich wirklich freuen. Was so viel heißen will, natürlich freuen wir uns, wenn Menschen gerettet werden. Und ein paar Kapitel weiter heißt es, in Kapitel 15, da heißt es, und wenn ein Sünder Buße tat, ist Freude im Himmel über einen, der gerecht wird. Aber die größte Freude unseres Lebens soll was sein? Jesus. Jesus. Dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind, dass er für uns alles getan hat, dass du und ich für ewig bei Gott sein dürfen. Das soll unsere größte Freude und auch unsere größte Motivation sein. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich Gott dienen will, wo immer das auch sein mag, sollen die Menschen an uns erkennen, dass unsere größte Freude was ist? Jesus. Das ist die Herausforderung. Das gilt es zu entdecken. Da bin ich mittendrin, das sage ich euch. Das gilt es zu entdecken. Das ist einer meiner Verse, meine Mutter und meine Eltern wissen das, Nehemia 8, Vers 10b, da heißt es, seid nicht bekümmert, denn, wie geht es weiter? Es ist ein Lied. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Jesaja 40, 31, die auf den Herrn harren, die bekommen neue Kraft. Sie laufen und werden nicht müde. Sie fahren auf mit Adlersflügeln. Ha! Die auf den Herrn harren. In Psalm 73, Vers 28, die Nähe Gottes ist mir köstlich. Das ist das, was das Christsein ausmacht. Bevor wir über Gebote und Befolgen von Geboten nachdenken, sollten wir nachdenken, wie herrlich ist Jesus in meinem Leben, wie groß und wie sehr kann ich diese Frage wirklich beantworten, hast du mich lieb? Liebst du mich? Das ist Jesus am allerwichtigsten, bevor wir über Gebote und Verbote nachdenken oder den Dienst. Denn daraus, und das ist meine Schlussfolgerung, das Befolgen seiner Gebote ist nicht die Basis unserer Liebe zu Jesus, sondern sie ist die Folge, die Frucht unserer Liebe zu Jesus. Verstehen wir das? Wenn jemand einen Menschen liebt, dann tut er gerne das, was ihm gefällt. Nicht, weil er es muss. Aus Verpflichtung, aus dem Gesetz, weil es da so steht. Wir haben jetzt vor 2,5 Wochen eine Hochzeit hier gehabt. Das ist das schönste Bild. Der Daniel hat die Rebekka geheiratet. Und was hat er mit dieser Hochzeit ausgedrückt? Er hat Nein gesagt zu 4 Milliarden anderen Frauen. Ungefähr, ich weiß es nicht. Es gibt 8 Milliarden Menschen. Vielleicht die Hälfte sind Frauen, die Hälfte sind Männer. Keine Ahnung. Ich kenne die Statistik nicht. Aber in dem Moment, wo er hier stand und zu seiner Frau gesagt hat, Rebekka sagte, ich will mit Gottes Hilfe, ich will dich heiraten, mit dir mein Leben verbringen, hat er Nein gesagt zu allen anderen. Tut mir leid für andere hier, Aspiranten. Keine Ahnung. Versteht ihr mich? Und es wäre schlimm, wenn diese Beziehung jetzt so anfängt, dass sie sagen, ja, du musst deinen Teil erfüllen und ich muss meinen. Wäre das eine gute Beziehung? Jeder muss seinen Teil erfüllen? So führt keine Beziehung der Welt halten. Sondern er hat gesagt und sie sagt zu ihm, du bist der einzige Mann für mich und ich liebe dich für wer du bist und nicht, was du alles leistest. Wenn du darauf deine Beziehung baust, dann wird sie sehr schnell enden. Weil keiner von uns wird das wirklich leisten können, was der andere von dem erwartet, oder? Und wir können das auch nicht erfüllen. Aber wenn ich sage, ich liebe dich für wer du bist und ich habe mich für dich entschieden, dann habe ich da eine Grundlage. Und auf dieser Grundlage, hoffentlich tut der Mann das, was der Frau gefällt, und die Frau tut das, was dem Mann gefällt. Nicht, weil er es wollte oder muss, sondern weil sie es gerne tut. Das ist für mich ein großer Unterschied, oder? Wenn ein verliebter Mann gefragt wird, in die Alpen zu gehen, um einen Edelweiß zu pflücken, dann wird er das tun, weil er seine Frau liebt. Das ist ein bisschen banal jetzt, aber ihr versteht, was ich meine. Ja? Der wird alle Hindernisse überwinden, um dieses Edelweiß zu kriegen. Ist da aber die Liebe nicht da, was wird er sagen? Oh Mann, der Berg ist ganz schön hoch. Ziemlich gefährlich. Könnte sein, dass ich abstürze. Ist sie das überhaupt wert? Ja, also das wollen wir jetzt gar nicht sagen. Aber versteht ihr, was ich meine? Der Unterschied ist eben diese liebende Beziehung. Und das ist, was Christsein ausmacht. Es ist eine Beziehung, die wir mit Jesus haben. Die nicht basiert auf Regeln und Geboten in erster Linie. Sie folgt aus dem, dass ich mit Jesus in einer Beziehung lebe. Und daraus folgt, dass ich das gerne tue, was Jesus sagt. 1. Johannes, Kapitel 5. Vielleicht lesen wir erstmal 1. Johannes 4, 19, weil es uns deutlich macht, dass diese Art von Liebe von uns aus gesehen völlig unmöglich ist. Da heißt es in 1. Johannes 4, 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ein anderer Text heißt, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Du kannst nur etwas geben, wenn du etwas bekommen hast. Richtig? Und wenn es um die Liebe Gottes geht und die Beziehung oder dieses interaktive Leben mit Jesus, dann beschenkt er uns zuerst, bevor wir etwas zurückgeben. Anders wäre es gar nicht möglich. Und dann in Kapitel 5, jetzt hört man genau zu, was Johannes sagt, in Kapitel 5, Vers 1 bis 3. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Klingt das kompliziert? Könnt ihr mal zu Hause nachlesen und nochmal darüber nachdenken. Ich erkläre es euch jetzt nicht. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und jetzt haltet euch gut fest. Und seine Gebote sind nicht schwer. Ha! Habt ihr damit ein Problem? Seht ihr so die Gebote Gottes, dass sie nicht schwer sind? Für nicht gebe ich euch ein paar zum Nachdenken. Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen, zum Beispiel. Oder wenn dir einer um deinen Mantel bittet, dann gib ihm auch deine Schuhe oder deine Hose oder dein Hemd, keine Ahnung. Machen wir das? Fällt uns das schwer? Definitiv. Warum fällt es uns schwer? Weil wir haben gerne selber unseren Mantel. Macht doch Freude. Warum macht es Freude oder warum sind die Gebote Gottes nicht schwer? Der Kontext gibt uns die Antwort. Weil der Liebe, die Liebe der Motor ist, der uns fähig macht, die Gebote Gottes so zu sehen, dass sie gut sind, dass sie heilsam sind, dass sie mit Gottes Hilfe nicht schwer sind und erstrebenswert sind. Das ist der Unterschied. Versteht ihr, was ich meine? An der Freude des Nächsten
ist ja größer, als wenn ich etwas bekomme, wenn ich mich freuen kann, wie sich das Leben immer freut.
Ja, das ist eine schöne Sicht. Ja, das ist auch so. Wer freut sich am meisten, wenn ein Mensch offen ist für das Evangelium, wenn wir mit einem Menschen in Kontakt kommen? Wer freut sich am Ende des Tages am meisten? Wir! Der freut sich vielleicht auch oder auch nicht, je nachdem. Aber wir freuen uns, weil wir die Möglichkeit hatten, etwas von dieser Liebe weiterzugeben. Das ist immer so. Im Geben liegt der Segen. Aber das zu verstehen oder auch zu leben, ist nochmal eine andere Geschichte. Oft. Oder nicht? Ja, das ist schwer. Ja? Wenn wir schon Probleme haben, mit den Geschwistern zu lieben, die wir kennen und die uns wohlgesonnen sind, meistens, da haben wir auch schon Probleme. Wie viel mehr ist es dann schwer, Menschen zu lieben, die uns hassen. Nicht uns, aber Jesus hassen. Versteht ihr? Aber hier heißt es, die Gebote Gottes sind nicht schwer. Warum? Weil wir Jesus lieben. Das ist die Antwort. Das hilft uns zu verstehen, dieses Prinzip. Und ich möchte jetzt zum Schluss kommen, weil ich merke schon, mir gehen die Pferde durch. Was folgt daraus? Wenn wir diese Frage beantworten, die Jesus seinen Jüngern und dir heute Morgen stellt, liebst du mich? Was folgt daraus? Oder was sind für Zusagen in dem Text hier, wenn wir zurückgehen in Johannes 14, was sind die Zusagen, die Jesus seinen Jüngern macht und auch dir? Wenn du das mit Ja beantworten kannst, in aller Schwachheit. Wir sagen oft, ja Herr, ich glaube, hilf meinen Unglauben. So sind wir gestrickt. Ja? Wir wollen das gerne, aber wir sehen auch realistisch, ich bin auch noch weit von entfernt. Aber Jesus macht hier erstaunliche Aussagen. Wenn wir diese Frage beantworten, liebt ihr mich? Dann folgt daraus, dass wir seine Gebote halten, das haben wir schon gesagt. Aber da ruht auch Segen drauf. Da sind Verheißungen, die Gott macht oder Jesus macht hier. Ich habe sie mir mal aufgeschrieben. Vers 15 heißt es, er wird uns einen anderen Beistand senden. In Vers 18, ich komme zu euch, weil ich lebe, werdet ihr leben. In Vers 21, der Vater liebt dich und wird Wohnung machen in dir und sich selbst offenbaren. In Vers 23 ist das jetzt, was ich gesagt habe, Vater, ihn lieben und Wohnung machen. Und in Vers 26, er, der Heilige Geist, wird euch lehren in alles. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Das sind alles Zusagen, die Jesus macht. Und darauf können wir bauen. Das macht das Christsein zu einer lebendigen Beziehung, wo wir wissen dürfen, dass er mit uns ist. Dass er uns führt, wie wir es heute auch in der Einladung schon gehört haben. Dass wir, wenn wir unsere Lust in Johannes, in Psalm 37 heißt es, Vers 3 bis 5, habe deine Lust am Herrn. Das ist das Geheimnis. Das gilt es zu entdecken. Und ihr könnt euch, ich gebe euch nochmal so eine kleine Herausforderung, wie kann ich jemanden lieben, der vollkommen ist? Denn Jesus ist vollkommen. Er ist vollkommen würdig unserer Liebe. Er sollte der größte Schatz in unserem Leben sein. Wie kann ich jemanden lieben, der so vollkommen ist? Das ist spannend. Das ist herausfordernd. Und ich schließe mit Philipper Kapitel 3. So würde Paulus diese Predigt vielleicht enden. In Philipper Kapitel 3. Und damit sind wir dann am Schluss. Kapitel 3, ab Vers 7 bis Vers 11. Da sagt er, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Herz verstanden. Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt. So schnell tendieren wir dahin. Oh, wir fangen gut an, wie die Galater. Sie haben im Geist begonnen und wollen es im Fleisch beenden. Das funktioniert nicht. Ziemlich frustrierend. Und dann sagt er hier, die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen, das war sein Ziel und das sollte unseres sein. Wenn du wirklich anfangen möchtest, Jesus zu lieben, dann gilt es, ihn zu erkennen, wer er ist, wie herrlich er ist, wie wunderbar er ist, wie würdig er ist, geliebt zu werden. Und da heißt es, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Boah, das ist heftig, wenn jemand sowas sagt. Aber das ist es eigentlich, was es gilt zu entdecken. Dass Jesus mehr ist und wichtiger uns ist als alles andere in der Welt und dass all unsere Liebe nur ihm gehört. Und dass das Menschen sehen in uns, das wäre schön. Und dass das auch unter uns, und das heißt auch im 1. Johannes, wenn wir einander lieben, dann wird Gott sichtbar unter uns. Wenn wir einander lieben, wird Gott sichtbar. Wie herrlich ist das, oder? Aber dazu brauchen wir Gottes Gnade. Definitiv. Mehr als wir meinen. Lass uns noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken für dein Wort. Danke, dass du uns heute Morgen alle mit hineinnimmst in diese Frage. Hast du mich lieb? Liebst du mich? Und ich wünsche mir für mich, aber auch für uns alle, dass wir das mit einem Ja beantworten, auch wenn wir merken, wie weit wir noch davon entfernt sind. Dass wir zumindest das ins Gebet und auch in unser Herz mit hineinnehmen, dass wir diese Frage wirklich mit vollem Ja beantworten können und auch danach leben und das sichtbar wird in unserem Leben. Indem wir das tun, was dir gefällt. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir dich lieben. Schenke du dazu Gnade in Jesu Namen. Amen.